Es kann nicht sein, dass wir immer erst einen kriegen müssen oder einer erstmal eine Seitenlinie weggewichst werden muss, damit dann alle wach sind.
2 für 3, der dritte Liga-Podcast.
In dieser, ich sag's mal, Kackliga, da wird kaum Fußball gespielt.
Mit Marco und Jonas.
Also, wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht, Digga, soll der Cornflakes zählen gehen?
Ich mach die ganze Scheiße hier nicht aus Spaß, ich mach das, weil ich muss.
Ein Wort noch, nächste Woche Derby, was muss unter der Woche passieren?
Nichts, Derby-Sieg, Arschlecke.
Und damit herzlich willkommen zurück zu 2 für 3, dem dritte Liga-Podcast. Und dabei ist wie immer auch Jonas, moin.
Ja, moin moin. 2 Folgen hintereinander. Haben wir das in dieser Saison schon gehabt?
Da sicherlich, sicherlich. Aber bestimmt erst bestimmt nur in der Hinrunde.
Also wir laufen vielleicht sogar steil auf die 3 Folgen in Serie zu.
Das kann durchaus sein. Wir reden jetzt dieses Mal über den 28. Spieltag. Also es geht schon richtig voran. Und ja, es gibt ein paar neue Entwicklungen. Die reden da, darüber reden wir, wenn wir zu den entsprechenden Spielen kommen, würde ich sagen.
Ja.
Gibt es sonst noch irgendetwas, was passiert ist, wo du sagen würdest, da müssen wir nochmal kurz drüber reden?
Oh, wir können ja kurz darüber reden, dass insgesamt 25 Regionalligisten den Antrag für die dritte Liga gestellt haben. Unter anderem dabei dein Lieblingsclub, der SV Meppen, dein Nicht-Lieblingsclub, der VfB Oldenburg, ein Club, mit dem ich gut sympathisiere aus der Regionalliga Nordost, mit dem FC Energie Cottbus und leider auch zweite Mannschaften wie zum Beispiel Hannover 96.
Genau, und genau, in der Regionalliga Bayern haben sogar, glaube ich, nur, wenn ich das jetzt richtig überflogen hatte vorhin, nur 2 Mannschaften eine Lizenz beantragt.
Das gucke ich gerade nochmal nach.
Ich bin mir relativ sicher, dass es nur 2 waren. Ich habe das nur vorhin überflogen, die Liste, und da habe ich nur Würzburg und Bayern 2 gesehen. Aber da könnte ich mich jetzt auch irren. Was aber natürlich absolut Sinn macht, weil Würzburg natürlich sehr, sehr viel Vorsprung hat auf die anderen in der bayerischen Liga. Und es dafür viele einfach keinen Sinn macht, da eine Lizenz zu stellen.
In Bayern ist es auf jeden Fall die Würzburger Kickers.
Ja.
Von mehr schreibt der Kicker gar nicht, aber die schreiben unter anderem noch aus dem Nordosten, redet man noch von Greifswald, dem BFC Dynamo und Viktoria Berlin. Mhm. Angeblich auch Babelsberg und Altlinike, die sind ja auch noch irgendwie oben mit im Rennen, aber sind im Vergleich zu Cottbus, Dynamo und Greifswald recht weit weg. Auch für Viktoria Berlin sehe ich da jetzt nicht so viel Chancen. Also ich glaube, dass sich das zwischen den dreien entscheiden wird. Außer Regionalliga Nord, wie ich eben schon ansprach, neben 96, Meppen und Oldenburg, hat auch Phoenix Lübeck den Antrag gestellt. Also es könnte passieren, dass eine Lübecker Mannschaft zwar absteigt, aber die andere Lübecker Mannschaft dann nächstes Jahr dritte Liga spielt. Wer fehlt, ist unter anderem Teutonia Ottensen. Denn da ist nicht klar, in welchem Stadion die spielen dürften.
Genau.
Und also ich habe jetzt die Liste nicht gescheitert.
Ich habe jetzt die Liste vor mir. Also in Bayern sind es tatsächlich nur Würzburg und Bayern 2. Bayern 2 als 7. und Würzburg als mit Abstand 1. Und in der Regio West sind es beispielsweise direkt 6 Clubs mit Alemannia Aachen, Bocholt, Fortuna Köln, Wuppertal, Rot-Weiß Oberhausen und Köln 2.
Ja, aber ich glaube auch da wird es Alemannia machen.
Da wird es Alemannia machen, ja.
Ja.
Kann ich mir auch vorstellen.
Oh, das wird eine Menge guter Gags nächstes Jahr geben können.
Ja, also
Aachen
generell
hat Potenzial. Und das
ich
wird
mich
eine
sehr
geile
freuen.
Liga, ey.
Auf alle meine Aachen in der dritten Liga. Das wird gut. Da würde ich mich natürlich auch, also hätte ich mich eigentlich diese Saison auch schon gesehen bei einem Auswärtsspiel oder generell bei einem Spiel im Tivoli. Aber ja.
Aachen gegen Essen. Cooles Spiel.
Ja.
Ich weiß, also eine Rivalität haben die, glaube ich, nicht, aber
auf dem Papier. Dafür sind die auch zu weit auseinander.
Aber auf dem Papier klingt das nach einem geilen Fußballspiel.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also da hätte ich Bock drauf.
Also wenn ich mir was aussuchen dürfte, ne, dann Meppen. Ist klar. Auch wenn ich aus BSV-Sicht, sofern wir die Klasse halten, auch nochmal gerne in der Hensch-Arena wäre, aber Meppen. Energie Cottbus, Alemannia Aachen und Stuttgarter Kickers. Warum? Alle 4 bringen auch ordentlich Fangewalt mit.
Ja, Also aus Fansicht muss man schon hoffen, dass, dass die Bayerische Liga es nicht schaffen sollte und in der Nord Meppen oder Oldenburg hochkommen, aus Fansicht, wie gesagt.
Auch wenn Bayreuth cool war letztes Jahr. Ne, nicht
nee, Bayreuth hat ja keine Lizenz. Nein, Bayreuth hat keine Lizenz.
Ich weiß, aber wir spielen ja Regionalliga Bayern. Und falls uns ein paar Bayreuther hören, die könnten sich da ein bisschen getriggert fühlen. Also nicht falsch verstehen, aber wenn ich die Wahl habe, die vier Clubs, die ich genannt habe, zu kriegen, dann würde ich eher die vier nehmen, weil die nochmal mehr Stimmengewalt und Fangewalt mitbringen, als es eben ein Bayernligist tut.
Ich verstehe nicht, warum sich Bayreuther getriggert fühlen sollen.
Naja, wegen der Bayernliga.
Naja, aber die haben ja keine Lizenz, Bayreuth.
Ja, ich weiß, aber Würzburg.
Und ja, aber Würzburg ist doch nicht Bayreuth.
Ja, aber wir reden ja darüber, dass aus Fansicht man nicht für die Bayernliga sein sollte.
Nee, aber nicht generell wegen der Liga, sondern wegen den Clubs, die die Lizenz gestellt haben.
Ja, also das auf jeden Fall. Und
Bayern,
das auf jeden
sind
Fall.
Sind nicht so, wo man sagt, boah, die muss ich unbedingt eine Liga höher sehen.
Ja, das auf jeden Fall.
So.
Lass es einfach bitte Meppen, Cottbus, Aachen und Kickers werden. Stuttgarter Kickers. Gerade Stuttgarter Kickers wäre Hammer.
Das stimmt.
Nach der ganzen Scheiße, die fressen mussten, die Fans in den letzten Jahren.
Aus der Nordost halte ich mich raus. Da bin ich zu keinem der Clubs dahin gezogen. Also.
Naja, obwohl man einen aber gut und gerne sympathisch finden kann. Vereinsmäßig.
Du vielleicht.
Ey, ich habe dir schon mehrfach erklärt, warum. Du musst die Eier haben, so exzessiv gegen rechts zu arbeiten.
Ja, die haben aber auch sehr viel,
natürlich.
Sehr viel Anlass dazu.
Natürlich, aber ich würde behaupten, kein Club tut das so vehement und offen kommunikativ wie der FC Energie Cottbus im Osten. Leipzig ausgeklammert.
Ich kann's
hast du Hansa nicht, oder Dynamo solche Statements schon mal hören sagen?
Aber ich kann es am Ende nicht beurteilen, weil ich Cottbus dann nicht genug verfolge. Deswegen sage ich einfach, ich fühle mich zu keinem der Vereine hingezogen und.
Das ist ja auch okay.
Punkt.
Ich würde es einfach cool finden. Timmy Thiele wär cool. Guter Kicker.
Dann lass uns doch jetzt starten mit dem Freitag. Nach den ganzen Traditionsclubs und so weiter reden wir jetzt über Sandhausen gegen Freiburg.
Ja, dann
erzähl uns mal ein bisschen wieder zu erden hier.
Erzähl uns mal was.
Ja, ein Freitagsspiel, wie es im Buche steht. Ne? Und es begann mit einem Abschluss von Bräunig, der den Ball am Tor vorbeihaut. Dann kann einmal Freiburg den Ball nicht klären und Sandhausen kann daraus aber leider kein Kapital schlagen. Dann ein Diekmeier-Einwurf auf Otto. Uphoff ist aber auf dem Posten und kann den Ball parieren. Dann Weimann mit einer Chance, die knapp am Tor vorbeigeht. Mühling mit einem Ball auf Diekmeier. Da rettet dann der Pfosten für die Freiburger. Und Burcu am Ende mit einer Flanke, die sich hinten ins Tor senkt und im Netz landet. Und hat behauptet, das Ding war Absicht. Ich sag mal so, ich glaub da nicht ganz dran, aber ist egal. Sandhausen gewinnt das Spiel.
Ein schönes Tor.
Und ich glaube, wir müssen langsam, wir haben noch 10 Spieltage. Langsam noch nicht, aber bald wird es schon rechnerisch eng für Freiburg, würde ich behaupten.
Ja, Freiburg nicht nur, ist weg.
Ja, aber rechnerisch wird es jetzt auch bald irgendwann. Also irgendwann wird man sagen, okay, Freiburg ist damit wirklich, wirklich, wirklich abgestiegen. Aber es sind ja noch 10 Spiele, das geht immer noch rechnerisch.
Ja, rechnerisch geht auch ein Aufstieg vom Bremer SV noch. Halte ich auch für super unrealistisch. Also für mich ist Freiburg abgestiegen. Es stellt sich für mich halt nur die Frage, als Letzter oder als Tabellenvorletzter.
Ja, da ist aktuell ein kleines internes Duell. Und ich finde beide aktuell ähnlich stark. Vielleicht Freiburg noch einen Ticken stärker, aber es ist schwierig zu beurteilen. Lübeck mit 7 Punkten Vorsprung noch vor Freiburg.
Aufgrund einer halbwegs soliden Hinrunde.
Ja.
Oder einer okayen Hinrunde und einer absoluten Katastrophenhinrunde der Freiburger.
Ja, und Sandhausen kann den Anschluss nach oben noch bewahren. Und für sie ist der Aufstieg auch noch nicht ganz abgeschrieben. Gerade wenn oben ein paar Vereine schwächeln, was sie ja auch tun. Ne? Mit Dynamo und Regensburg, wo wir noch drauf zu sprechen kommen. Es sind und nur 5 Punkte. Es sind nur 5 Punkte. Sandhausen, ich sehe es so vom Spielerischen nicht unbedingt, dass sie es ganz nach oben schaffen. Also auch Sandhausen sehe ich so nächste Saison mit RWE da um die Spitze kämpfen. Aber es ist möglich. Auch möglich ist es immer noch für Dynamo Dresden, die jetzt aber eine Niederlage hinnehmen mussten im Derby gegen den Halleschen FC. Und willst du uns dazu was erzählen?
Sehr gerne. Es begann damit, dass Dynamo einen Ball defensiv nicht klären kann und dann einen Elfer verursacht, besser gesagt Kutschke gegen Baumann. Da ist die Frage an dich, ist das ein Elfmeter?
Boah, der ist schon hart. Also den will Baumann auch wirklich haben, ne?
Ja.
Also aber das ist schon...
Man nimmt das Geschenk an, finde ich.
Man kann den schon geben, ja.
Sehe ich auch so. Im Endeffekt brachte es keinen Erfolg für die Hallenser, denn Niedfeld schießt den Elfer gegen die Latte. Bisschen zu viel Zielwasser getrunken. Danach ist es Bonger mit einer
scharfen Flanke.
Ja, zu genau wollte er den machen. Sagt man ja immer so schön. Danach ist es
dann ja, Bonger. Aber ich mag das nicht. Weil, wenn das zu gut... Also, er hat ihn ja daneben gehauen. Also.
Ah, hat einen Tick zu hoch gezielt.
Ja, also, hat es ja doch nicht zu genau gemacht. Ja, ich weiß, was damit gemeint ist, aber ich mag das nicht. Ich mag den das Sprichwort nicht.
Das ist auch okay, denn Bonger hat danach eine scharfe Flanke. Den Ball klärt Park allerdings vor der Linie. Dann Tunay Dennis mit einem direkten Freistoß, den Kevin Breul stark parieren kann. Baumann in der Folge mit der Chance. Elas klärt auf der Linie. Und wer sich fragt, wo Dynamo-Highlights sind, das kommt jetzt, denn so aus dem Nichts zieht Borkowski ein Tor, welches aber zurückgenommen wird, da Kammerknecht ein bisschen sehr rustikal gegen Haaland agiert und auf Stürmerfoul entschieden wird. Finde ich okay, das zu geben. War aber auch die erste nennenswerte Chance für Dynamo, sonst Halle die etwas bessere Mannschaft. Dynamo durch dieses Tor allerdings aufgewacht, Kammerknecht mit einer Chance, setzt den Ball allerdings am Tor vorbei. Dann Höhe der Mittellinie sieht Kreuzer gelb für ein, wie ich finde, sehr hartes Einsteigen von hinten. Ich persönlich sage, gelb ist mir da zu wenig. Was meinst du?
Da gab es schon Schiedsrichter, die da rot gegeben haben, ja.
Also ich finde, das muss eine rote Karte sein. Er kommt auf Höhe der Mittellinie von hinten in, ich weiß gar nicht wen, ich glaube Lämmer oder Zimmerschied, räumt den nur um. Glück für die Hallenser. Danach ist es dann ein dummes Foul von Zimmerschied, das zu einem Freistoß führt, die eben besagter Niklas Kreuzer den ausführt, findet Baumann, der macht per Kopf das Führungstor und Lämmer sieht dann im Anschluss, kurz vor Schluss, noch gelb-rot. Was ich hier wieder zu hart finde, wenn man Kreuzer gelb gibt, dann darfst du hier meiner Meinung nach nicht die zweite gelbe Karte ziehen.
Ja.
Also Dresden
verliert das
Spiel und einen Spieler. Und dazu Sportdirektor Becker, nämlich just vor 20 Minuten kam die Meldung, dass er tatsächlich entlassen wird oder entlassen wurde. Und parallel dazu kriegt der Herr Anfang ein paar Endspiele. Also in Dresden läuft der Arsch auf Grundeis.
Anfang, Endspiel habe ich mir auch schon irgendwie zurechtgelegt. Ja, Dynamo macht so den HSV halt, ne? Dynamo ist einfach das Drittliga Hamburg, da haben wir schon mal drüber geredet.
Ja.
Und aktuell, gut, also dass Halle gegen dich Tore schießt, wie gesagt, es ist absolut vertretbar. Halle ist eine gute Mannschaft, offensiv, aber du musst deine Chancen dann auch nutzen. Du musst die Tore machen gegen Halle. Und ich bin immer noch davon überzeugt, dass Dresden direkt aufsteigen wird, auch mit Markus Anfang. Ob ich ihn jetzt mag oder nicht, ich glaube einfach, dass Dynamo spielerisch viel zu stark ist, als dass sie es nicht tun. Aber aktuell, also sollte der Aufstieg nicht gelingen, aua, 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 mit der Mannschaft, das wäre schon eine echte Niederlage. Und Markus Anfang hat ja schon mal letzte Saison in der letzten Sekunde quasi den Aufstieg ein bisschen verdattelt. Ich glaube, also er wird diese Chance nicht nochmal kriegen. Das wird sich Dresden nicht nehmen lassen.
Ja, das denke ich nämlich auch.
Und Halle holt richtig, richtig wichtige 3 Punkte. Also
vor allem mit typischem Ristelt-Spiel mal wieder. Also mit wirklich richtig guter Defensivarbeit.
Ja.
Weil man hat nahezu nichts zugelassen. Und ich finde, der Sieg für Halle völlig verdient, weil ich fand Dynamo nicht gut.
Nee. Nee, das stimmt.
Also das ist dem Defensivarbeit der Hallenser geschuldet. Und man kann jetzt nicht irgendwie Halles Torhüter hervorheben, dass der überragend gehalten hat. Schulze, ja, der war okay. Also er war eine 3,0 vom Kicker. Das ist eine Durchschnittsnote.
Ich meine, wir haben ja gefordert, dass Halle defensiv zulegen muss oder über einen Trainerwechsel nachdenkt, um defensiv nochmal zuzulegen. Und was soll ich sagen? Es hat funktioniert. Also Dresden, laut Sofascore, unter 1 XG zu halten, das ist respektabel.
Ja, auf jeden Fall.
Also, ich glaube, dass Halle da gute Schritte macht und ja, wenn das so weitergeht, dann werden sie Liga halten. Da mache ich mir ehrlich gesagt aktuell was soll ich sagen, keine Sorgen.
Wenig Sorgen.
Wenig Sorgen. Also ich sehe zumindest nicht, dass Bielefeld und Mannheim sind halt Clubs, die ähnlich stark sind, ne?
Ja.
Also Duisburg, Lübeck, Freiburg ziehen an Halle nicht mehr vorbei. Da bin ich, also Freiburg sowieso nicht, aber die drei würde ich schon mal sagen, ziehen an Halle nicht mehr vorbei. Bielefeld und Mannheim höchstens. Und da muss man dann mal abwarten, was da kommt. Aber in der jetzigen Form, also da kann man schon sagen, dass Halle da Schritte macht Richtung Klassenerhalt.
Ja, das auf jeden Fall. Was ich gerade sehe, bisschen kleiner Funfact, also die haben nichts miteinander zu tun, zumindest laut Transfermarkt, aber der aktuelle Stammtorhüter, der Hallenser, Philipp Schulze heißt der, ne?
Ja.
Und der aktuelle Ersatztorhüter, der Hallenser, heißt Moritz Schulze.
Oh, guck mal, das wusste ich nicht.
Aber die haben nichts miteinander zu tun.
Der eine kommt, das wäre ja noch lustiger, wenn
die... aus Wolfsburg, der andere ausgebildet bei Rasenballsport Leipzig.
Tja, dann gehen wir zum nächsten Spiel.
Gerne. Der
Krisenclub aus Lübeck. Ja, zu einem Spiel, wo die Highlights wirklich sehr kurz ausfallen. Nämlich zu Lübeck gegen Saarbrücken.
Magst du uns was berichten?
Ja. Es ging los, dass Sommer mit einem Schuss, der von Schreiber pariert wird. Dann Schreiber sieht wieder nicht ganz sicher aus gegen Egerer, aber dann ohne Gefahr für den FCS. Dann Günther Schmidt, der den Ball übers Tor haut. Sontheimer fault. Dann die Frage ist, gibt es den Elfer zurecht?
Ich finde ihn okay zu geben. Jan-Marc Schneider fädelt natürlich ein, nimmt den Kontakt an, aber Sontheimer stellt sich auch blöd an mit dem langen Bein.
Ja, also für mich ist das auch ein Elfmeter. Aber wie gesagt, auch da wieder, den wollte er absolut haben. Und aber hat er auch bekommen. Velasco schießt dann den Elfmeter daneben. Dann nochmal Velasco, der rustikal von Becker gestoppt wurde. Die Frage ist das ein Elfmeter?
Nein, klares Nein. Da wurde ja auch drüber spekuliert, aber finde ich nicht. Becker schiebt halt seinen Körper rein. Velasco ist halt klein und schmächtig. Dass der dann halt da 2 Meter fliegt, ist klar, aber normaler Zweikampf.
Sehe ich ganz genauso. Dann Löden mit einem Kopfball, der aber direkt auf Schreiber geht. Und Sevilla noch einmal mit einem Schuss übers Tor. Und das Spiel endet 0-0. Ein 0-0 der schlechteren Sorte. Und ein 0-0, wo beide nicht so wirklich viel mit anfangen können. Gerade Lübeck nicht. Zu Hause.
Ja. Ich sag mal so, Lübeck kann insofern damit was anfangen, weil sie jetzt kein Gegentor gekriegt haben. Zuletzt haben sie 13 in 3 Spielen gekriegt. Davon ja, gut, 7 gegen Dresden.
Lübeck muss Tore schießen.
Ja. Es gibt ja auch Fanproteste schon gegen Rüdiger Rehm, ne?
Gegen Schnorrenberg meinst du?
Meine ich ja.
Aber ich habe die früher auch verwechselt, ja.
Aber to be honest, ich glaube, Rüdiger Rehm wäre sogar der bessere aktuell in Lübeck. Und das, obwohl ich den nicht mag oder nichts von ihm halte, nicht viel von ihm halte.
Also, ich weiß ja nicht, Schnorrenberg, ich glaube nicht, dass es das bringt, ihn jetzt rauszuwerfen, weil ich wirklich glaube, also der Impuls, den sie sich damals erhofft haben, der ist ja schon verpufft. Du kannst es jetzt halt nochmal versuchen, aber ob das klappen wird, keine Ahnung. Und
mach die Saison zu Ende, steig ab, fertig.
So ja, also so hoffnungslos ist es jetzt immer noch nicht. Das sind immer noch 7 Punkte, das ist ja möglich. Aber ja,
sind 7 Punkte.
Da muss was kommen. Und das ist, wir haben jetzt schon drüber geredet, das sind solche Spiele gegen Saarbrücken, die du jetzt halt auch gewinnen musst zu Hause. Und dann halt so eine schwache Leistung zu zeigen. Tja, dann weiß ich nicht, wo die Hoffnung herkommen soll.
Ich habe es ja bei uns in den Notizen hier geschrieben. 2 Siege in den letzten 20 Heimspielen für Lübeck, das ist bezeichnend. Das ist eine Katastrophenbilanz. Die sind ja schon mit einer, also die haben ja schon in Liga 4 zum Ende der Saison letztes Jahr ein bisschen gestrauchelt. Haben es dann trotzdem gezogen, weil sie halt spielerisch einfach da jedem überlegen waren. Aber es sieht halt jetzt in Liga 3 nicht besser aus. Und der Kader ist meiner Meinung nach besser als vor 3 Jahren. Aber ja, gut. Jetzt hatte Schnorrenberg auch Pech für das Spiel gegen Saarbrücken. 12 Leute haben ihm gefehlt, krank, verletzt und gesperrt. Das tut weh. Aber ich, also weiß ich nicht, ich sehe da jetzt nicht, wo Lübeck die Hoffnung noch hernehmen soll.
Ja, das wüsste ich gerade auch nicht.
So, und Saarbrücken wird halt eintrudeln, sicher und ungefährlich im Tabellenniemandsland.
Ja, und auch da muss man dann
nicht neu angreifen. Obwohl es auch nur 10 Punkte zu Dresden sind.
Ja, nee, aber das ist
ja wirklich... Nein, das ist sehr
gut. Dafür hatte man die Saison auch einfach viel zu viel Verletzungspech. Da war die Saison nicht viel mehr drin.
Und DFB-Pokal läuft ja noch.
Ja, eben. Da ist man ja noch im Duell.
Ja.
Wann ist denn das überhaupt? Ist das jetzt schon...
Oh, übernächste Woche, glaube ich.
Ja, muss kurz mal nachgucken.
Aber frag mich...
12. März.
Das ist nächste Woche.
Nächste Woche.
Dienstag.
Ja, also das ist eigentlich, glaube ich, ganz gut für Saarbrücken, dass sie da jetzt ungefährdet im Mittelfeld sind, dass sie sich komplett auf das Gladbach-Spiel konzentrieren können.
Es wäre so lustig, wenn die Gladbach schlagen, ne? Ich meine, wäre auch nicht so lustig, weil ich meine, dann gibt es von Leverkusen auf der Fresse, aber...
Hätte was, witzig. Ja. Das wäre schon lustig. Auch lustig ist, dass der nächste Aufsteiger aus der Regionalliga jetzt auf einem direkten Aufstiegsplatz steht, direkt nach der letzten Saison. Nach Elversberg, der SSV Ulm, Fragezeichen. Denn sie haben auswärts gespielt beim TSV 1860 München. Ich glaube, damit haben sie ihre Siegesserie gestoppt, ungeschlagene Serie gestoppt.
Die 60er, ja. Die haben, ja. Das ist das erste Spiel, was sie unter Coach XY verloren haben.
Janikis,
genau. Ja, magst du uns was sportlich dazu sagen?
Ich, okay. Genau, es ging los mit einer Chance von Quadwo, aber da ist Ortak dann auf dem Posten. Dann Strumpf mit einer Chance, der geht aber übers Tor. Nankishi geht alleine auf der Ortak zu, aber Ortak kann erneut stark parieren. Dann Sienza mit einer Chance übers Tor. Lagmacher kann einen Pass nicht erreichen. Dann sieht Frei rot und die Frage ist: Ist das berechtigt?
Es finde ich ähnlich zu setzen wie die Aktion mit Kreuzer. Höhe, Mittellinie, von hinten in die Beine. Ich finde okay.
War das die Aktion, wo der Linienrichter noch befragt hat?
Ja.
Ich weiß nicht. Das ist mir zu hart. Ich glaube, das ist mir zu hart. Er geht
von hinten in die Beine. Der Ulmer sieht ihn nicht, kann nicht darauf reagieren.
Ja, also zumindest, ich habe die Szene auch nur einmal gesehen, also die erste Reaktion von mir war, das war mir ein bisschen zu hart, aber
vielleicht... Mal davon ab, dass in den Highlights gesagt wurde, dass man es mit den TV-Bildern nicht so richtig auflösen kann, aber ich finde, es ist okay, weil er geht von hinten in die Beine, Höhe, Mittellinie, völlig unnötig, finde ich voll okay, da das Ganze mit Rot zu bestrafen. Würde ich nicht so sagen, wenn ich jetzt Fan von 60 wäre.
Ja, wir nehmen das hin. Genau, dann Sienza mit einem Ball auf Röser und der mit dem Kopfball zum am Ende 1-0 Siegtreffer. Und Quattro hat noch eine Chance. Und dann ist das Spiel auch schon vorbei. Und der SSV Ulm überholt Dynamo Dresden und ist auf bestem Wege in Richtung zweiter Liga.
Relativ unspektakuläres Spiel.
Ich habe eine neue. Hat halt
zweimal überragend pariert. Gerade in Ankishi hätte das Ding durchaus machen müssen.
Ja.
Aber, ja.
Ich glaube, ich habe eine neue Meinung, wie diese Tabellenkonstellation enden wird.
Ulm erster, Regensburg zweiter, Dresden dritter.
Nee. Ich glaube, Ulm wird am Ende tatsächlich direkt aufsteigen. Aber Dynamo wird am Ende noch Meister werden. Ich glaube daran, weil ich immer noch finde, dass Dynamo die Qualität hat, die Qualität auch oft zeigt, einfach oft Chancen liegen lässt. Jetzt zu gegen Halle nicht, aber davor halt oft wirklich die Chancen tot und das spricht dann meistens dafür, dass auf lange Sicht Dynamo da sich durchsetzen kann. Und ich glaube auch daran, dass Dynamo am Ende Meister wird, auch unter Anfang, auch wenn sie den Trainer noch wechseln. Also ich glaube an beides. Und deswegen sage ich Dynamo Dresden Meister, Ulm Zweiter und dann Regensburg Relegation.
Okay.
Für Preußen ist es noch zu früh. Auch wenn sie natürlich gut drauf sind, aber da kommen wir ja gleich noch drauf. Regensburg ja auch. Ja, und 60 hat diesmal einen kleinen Dämpfer gekriegt. Aber ja, das ist ja auch sowieso
alles gesichertes Mittelfeld. Wichtig ist, dass der Klassenerhalt da ist. Den würde ich als fest sagen. Also ja, es sind nur 11 Punkte zu Mannheim, aber das Ding sehe ich als fix.
Für mich ist jetzt schon 60 der beste Trainerwechsel der Saison. Ich glaube, da ist auch wenig Konkurrenz.
Boah, kommt drauf an, was Antwerpen macht.
Jetzt ja gut.
Wie mit Mannheim, ne?
Ja, aber da muss dann schon... Also eigentlich hätte Antwerpen das machen müssen, was 60 macht. Aber 60 war ja auch komplett gefährdet. Ja, also gut, Mannheim war auch natürlich ziemlich am Arsch, aber 60 war ja auch wahnsinnig gefährdet und hat sich da jetzt absolut ins Niemandsland gekämpft. Ne? Ja. Wo darf man ja nicht vergessen. Ist ja nicht so, dass 60 da jetzt irgendwie im gesicherten Mittelfeld war und da jetzt geblieben ist, sondern die waren komplett im gefährlichen Gebiet.
60 hat es halt cleverer gemacht als Mannheim. 60 hat halt zu in der Winterpause reagiert.
Ja.
Um eine ganze Vorbereitung oder eine halbe Vorbereitung Janikis zu geben. Das hat halt Mannheim mit Antwerpen nicht, ne?
Also so ist es.
Weniger der Fehler meiner Meinung nach bei Antwerpen, mehr bei Mannheim. Aber dazu können wir ja sportlich jetzt ein bisschen was sagen.
Beim nächsten Spiel Waldhof Mannheim gegen Jahn Regensburg. Das ist ein Spiel, das Waldhof Mannheim völlig überraschend mit 3-1 gewinnt. Und sowas auch kein Mensch jemals hätte tippen. Und sowas auch kein Mensch jemals hätte tippen können.
Hust, hust.
Hust, hust.
Ich guck mal bitte bei Kicktipp, ob du wirklich Sieg Mannheim getippt hattest.
Habe ich. Ich bin mir sehr sicher. Ich glaube, ich habe 2-1 getippt. Ich gucke aber jetzt gerne mal. Weil das habe ich mir nämlich gemerkt.
Es wäre super lustig, wenn du jetzt so das angekündigt hast, aber im Endeffekt...
Ja, wäre lustig, wenn es echt hast. Jetzt Quatsch wäre, ja. Ich habe 9 Punkte nur dann im Spieltag. Ich habe... Na, wo ist es? Wo ist es? Ich habe 1-0 Mannheim getippt.
Ja, okay, du hattest Mannheim-Sieg getippt.
Mhm. Ich hatte noch eine zweite Überraschung, glaube ich, drin.
Ja, ich habe gerade schon gesehen, ich habe einen Tipp auf jeden Fall 4 Punkte, kommen wir später aber noch zu. Ich würde dann erstmal nämlich was Sportliches sagen.
Hau raus.
Wenn das genehm ist. Es geht damit los, dass Bauer eine Riesenchance hat, Havriluk mit einer Riesenparade. Karlsson mit einem Monster-Tackling gegen Garnaus. Anschließend hat Faber die Flanke auf Garnaus geschlagen, allerdings übers Tor Garnaus und Kota dann in Koproduktion zur Führung. Havriluk ist da chancenlos, denn am langen respektive kurzen Pfosten kann er einfach nicht mehr eingreifen. Zweite Hälfte startete, man hat ein bisschen was verändert bei Mannheim, unter anderem kamen Samuel Abifade und Kevin Goden und die zwei fanden sich. Goden macht dann per Kopf den Ausgleich. Dann ist es Bentley Baxter-Bahn gegen Weidinger. Weidinger pariert den auch wenn er ihn spät sieht. Die anschließende Ecke auf Karpstein bringt die 2-1-Führung für Mannheim. Ganaus hat die Chance auf 2-2, knallt den Ball aber übers Tor. Martin Kobylanski macht einen direkten Freistoß ans Aluminium und Boyd ist dann auf Kobylanski, der dann zum 3-1-Siegtreffer einnetzt und Mannheim schlägt Regensburg 3-1 und das völlig verdient. Ja. Aufgrund einer starken zweiten Hälfte, wichtig dazu gesagt.
Ich bin ein bisschen irritiert. In unseren Notizen hat Jonas Waldhof nicht mit SVW, sondern mit SVM abgekürzt. Ich bitte dich, das zu unterlassen.
Mein Fehler. Den SVW kann ich dir aber auch nicht nennen.
Ja gut, hast du recht.
Dann nennen wir sie WM.
SVWM, das kannst du sie nennen, oder WM, ja. Aber ich glaube, SVW trifft es eher als SVM.
Ja, wahrscheinlich.
Aber ich kann auch verstehen, ja gut. Eine Riesenüberraschung, aber man muss auch sagen, was Regensburg gerade in der Anfangsphase der Art liegen lassen, gewaltig. Also du hättest da auch ganz früh, ich sag mal, klare Linien schaffen können.
Und ja, du hast halt einen starken Havri-Look gehabt, ne?
Ja, und du hast halt, weißt du, diese eine Flanke, wo Ganaus da das Ding noch übers Tor haut und also lass ich Regensburg da nach 20 Minuten 2-0 führen und da brennt nichts mehr an, da bin ich mir recht sicher. Aber klar, Mannheim, ne, hat die Überraschung geschafft, die witzigerweise sogar, ich habe das Gefühl gehabt, mehrere hatten das irgendwie auf dem Schirm, dass Mannheim dieses Spiel gewinnen wird, auch übrigens, dass Halle Dynamo schlägt und ja, so ist gekommen. Und Regensburg ist jetzt in einer kleinen Krise. Ich glaube, die denken nicht drüber nach, Joe Enochs rauszuschmeißen. Weiß ich ja nicht, habe ich nichts von mitbekommen. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und ja, jetzt seit 4 Spielen ohne Sieg. 3 Niederlagen, 1 Unentschieden. Zugegeben gegen jetzt nicht die allerschwächsten Gegner und Mannheim. Also gegen Essen kann man verlieren, gegen Sandhausen kann man verlieren. Gegen Aue unentschieden und halt dann gegen Mannheim jetzt verloren. Ja. Es geht jetzt weiter am Wochenende gegen Ingolstadt. Das ist wieder so ein Mittelklasse-Team. Dann spielst du gegen Lübeck. Und ja, die musst du schlagen, wenn du oben was reißen willst. Und dann gegen Halle. Die musst du ebenfalls schlagen.
Pass mal auf, da. Gegen Lübeck verlieren sie.
Das glaube ich nicht. Gegen Lübeck nicht. Gegen Halle kann ich es mir vorstellen.
Also, ich sag mal so, verlieren sie jetzt die nächsten 3 Spiele, ist Enochs weg.
Das glaube ich auch, ja. Dann ist, du darfst nicht gegen Lübeck und Halle verlieren. Das geht nicht. Wenn du aufsteigen
willst. Du darfst eigentlich gegen keinen von beiden verlieren.
Wenn du aufsteigen willst. Aber man muss immer noch sagen, ne, sind immer noch Tabellenführer und die anderen müssen auch erstmal nachziehen. Also das muss erstmal die Punkte auch holen, Dresden muss die Punkte holen.
Aber ich sag dir, eine Mannschaft, 2 Mannschaften traue ich das zu.
Ulm und Dynamo, oder was?
Nee.
Münster und...
Jetzt gleich.
Achso, okay. Ja, und der Waldhof. 3 Punkte sind sie dran an Bielefeld.
Wichtig, glaube ich. Und ich glaube, das ist ein Brustlöser jetzt.
Ja, das glaube ich auch. Das kann jetzt nochmal ein richtiger Umschwung werden. Aber es muss jetzt auch einer werden.
Und Bielefeld kriegt glaube ich, richtig Angst, zumal die am...
15. gegeneinander spielen.
15. gegeneinander spielen, ja. Ich sag mal so, wenn Waldhof jetzt gegen Viktoria punktet und Bielefeld schlägt, sind sie überm Strich.
Da kannst du davon ausgehen,
ja. Weil Bielefeld wird der Arsch richtig auf Grundeis laufen.
Ja, die müssen jetzt gegen Dortmund, in Dortmund, das wird nicht einfach. Obwohl Dortmund, wie gesagt, traditionell heimschwach ist, aber das wird trotzdem nicht einfach, die trickreichen Dortmunder.
Oh. Dann geht's halt ins direkte Duell gegen Waldhof.
Und dann ins Derby gegen Münster.
Derby gegen Preußen, ja.
Oh, das kann aber richtig nach hinten losgehen.
Bis dahin auch noch ein neuer Trainer da ist.
Das ist möglich, ja.
In Bielefeld.
Ja, über Bielefeld reden wir ja gleich nochmal. Da war auch ein anderes Derby unterwegs. Wir reden jetzt erstmal im nächsten Spiel über das torreichste Spiel des Spieltags. Über das Spiel Erzgebirge Aue gegen Preußen Münster. Da weihe uns mal bitte ein.
Richtig, mache ich gerne. Grundsätzlich ist zu sagen, das nehme ich vorweg, Preußen ist als einziges Team in der Rückrunde noch ungeschlagen. Das waren sie vor dem Spiel und das sind sie auch nach dem Spiel noch. Denn es ging damit los, dass Bartmatz den Führungstreffer erzielt, nachdem Barilla einen folgenschweren Fehler macht. Und ich rede hier nicht von der Nudelmarke, sondern von Aues Verteidiger. Dann ist es Majeczak per Kopf, der das 2:0 besorgt, der den 1:1 Ausgleich besorgt. Schulze Niehus hat da keine Chance. Grodowski mit der erneuten Führung nach einem wunderschönen Pass von Torben Deters. Meppen bildet aus.
So ist es.
Preußen kriegt den Ball dann nicht geklärt. Majeczak nutzt diese Situation allerdings nicht, sondern schießt am Tor vorbei. Ein Freistoß von Stefaniak geht auf den Kopf von Tashi. Schulze Niehaus kann diesen Ball nicht sonderlich gut parieren. Den Abpraller nutzt Chikora zum Ausgleich 1:1. Bouchamar scheitert dann kurz nach Einwechslung an Mennel. Und kurz vor Schluss ist es Stetsik, der für Juri Grodowski in die Partie kam mit dem 3:2 Führungs- und Siegtreffer. Und es ist gleichzeitig das insgesamt schon 14. Tor nach Einwechslung eines Preußen-Münster-Spielers. Das ist wenig überraschend Liga Bestwert. Und ich glaube, Preußen wird am Ende Rang 3 haben, Ulm wird am Ende Meister sein und Regensburg wird Zweiter, Dynamo wird es vergeigen.
Krass, dann gehen wir ja richtig weit auseinander. Du sagst, Dynamo schafft es nicht mal auf Relegation, ich sag, Dynamo wird noch Meister.
Dynamo macht den HSV.
Es ist, ja, also ich glaube dann nicht, also ich habe das jetzt nur so gesagt, aber ich glaube, Dynamo ist zu stark. Also Dynamo, Markus Anfang Fußball ist nicht Tim Walter Fußball.
Nein, natürlich.
Es ist ähnlich, nicht. Aber es ist nicht das Gleiche.
Aber es, ich glaube trotzdem nicht, dass Dynamo das irgendwie hinkriegt. Es ist Frühling, du erkennst es, woran? Der HSV kriegt Arsch auf Grundeis, Dresden kriegt Arsch auf Grundeis.
Gut. Stimmt.
Die Blumen kommen so langsam wieder raus, die Bäume sind wieder grüner, aber scheiß mal darauf, Dynamo und dem HSV läuft der Arsch auf Grundeis.
Ja, das ist der offizielle Frühlingsanfang, wenn Hannover und wenn Hamburg und Dresden wieder reinkacken.
Dass Dresden hoch muss mit dem Kader, mit der Stärke, mit der Fanpräsenz, die sie haben, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich glaube, dass sie es einfach wieder verspielen. Gegen Abstiegskandidaten. Wie letztes Jahr mit Meppen. Zum Beispiel. Es war noch ein bisschen später, aber trotzdem ja. Ist das schief gegangen.
Ja, wie gesagt, mal sehen. Was sind jetzt die nächsten Spiele für Dresden? Mal kurz gucken. 60, Ulm und Pokal.
Kein Geschenk.
Nee, ist kein Geschenk. Ist beide nicht leicht.
60 ist eklig, Ulm ist sowieso stark.
Ja.
So, und dann gucken wir mal parallel auf Preußen. Das ist Halle, 60 und Arminia. Also, to be honest, hat 60 da, hat Preußen da das bessere Drei-Spiele-Programm.
Ja, das mag sein. Aber wie gesagt, Halle musst du auch erstmal schlagen. Da könntest du übrigens auch richtig knallen. Also Preußen gegen Halle, also gucken, was ich dann nachher tippe, aber ich kann mir da sehr viele Tore vorstellen.
Mhm. Ulm hat es aber auch nicht so leicht, ne? Sandhausen, Dynamo und Aue. Gut, Aue ist okay, aber Sandhausen und Dresden ist auch für Ulm nicht leicht, also nicht falsch verstehen. Nur ich finde Ulm den Tick besser als Dynamo aufgrund dessen, dass sie defensiv einfach stärker stehen.
Wir müssen mal festhalten, dass einfach die Aufsteiger auf Platz 2, 4 und 7 stehen. Also 3 von 4 Aufsteigern.
Ja, und 19.
Und 19, ja, okay. Aber wie krass ist das bitte? Also wir hatten sonst auch immer nur einen Aufsteiger, der ganz gut war und der Rest war so Mittelfeld bis schlecht. Aber 3 Vereine, die theoretisch noch aufsteigen können? Also
Letzte Saison 2 Aufsteiger direkt wieder abgestiegen, diese Saison nur einer.
Ja.
Oder wahrscheinlich nur einer.
Also rein theoretisch, wenn jetzt Regensburg, Dresden und so weiter irgendwie eine Down haben, theoretisch können Ulm, Münster und Haching noch alle 3 aufsteigen, zusammen.
Das wäre schon lustig.
Das wäre sehr lustig, ja. Also,
passiert das, hole ich mir von allen 3 ein Trikot.
Ja, gehe ich mit. Sollten Ulm, Münster und Unterhaching alle aufsteigen, hole ich mir auch von allen 3 ein Trikot.
Steigt einer von denen auf, hole ich mir von dem Aufsteiger das Trikot.
Okay. Ja, das Weiß ich jetzt noch nicht, ob ich das so sagen möchte.
Ja, die Trikots sehen schick aus.
Die Trikots sehen schick aus.
Also bei Ulm würde ich das schwarze Auswärtstrikot nehmen. Das finde ich schöner als das weiße Heim.
Ja, und Aue. Aue ist halt Aue. Ich weiß jetzt nicht, was wir viel über Aue reden sollen.
Ah, Neunter.
Das sind haben auch wir auch
8 Punkte zu Dresden.
Haben wir, glaube ich, diese Saison auch viel gemacht, über Aue geredet. Ich glaube, brauchen wir heute nicht mehr allzu viel machen.
Dann lieber über den nächsten Aufsteiger. Ja.
RWE gegen Unterhaching. Soll ich da erstmal was sportlich zu sagen?
Mach es. Ich wollte gerade was sagen, aber ich sag's nicht.
Okay. Es fing erstmal mit einem ziemlich heftigen Foul von Berlinski an, mit einem hohen Bein, der den Kopf von Schiffer trifft. Und ja, da gab es eigentlich keine zwei Meinungen. Das ist eine rote Karte. Es gab einen Elfmeter und Hopsch trifft den. Da brauche ich dir auch nicht fragen, ob das berechtigt war.
Deswegen habe ich da auch kein Fragezeichen hingesetzt, ob Rot und Elfer berechtigt sind. Weil das haben wir am Samstag schon besprochen, dass das absolut klar ist.
Aber dann tatsächlich auf der anderen Seite direkt Obus mit dem Ausgleich. Haching nicht gut verteidigt. Dann scheitert Müsel an Alu, Young an Schiffer. Und Krantenmacher behauptet den Ball stark. Und dann Keller durchs Nachrücken zum 2:1. Rias Alonso, der scheitert an Vollert. Dann Meier nochmal auf Krantenmacher, der macht das 3:1. Golz ist da chancenlos. Und am Ende scheitert Hopsch nochmal an Golz. Ja, und Essen schlägt sich so ein bisschen selbst, ne? Also Berlinski mit einem absoluten Bärendienst. Dieses Spiel hätte Essen nicht verlieren müssen und wahrscheinlich auch nicht verloren, wenn sie zu 11 gespielt hätten. Ja, und damit verabschieden sie sich so ein bisschen aus dem Aufstiegskampf, würde ich behaupten.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, man hat Essen am Ende angesehen, die sind einfach platt. Die mussten 70 Minuten 11 Mann hinterherlaufen. Das auch wenn es der Stürmer war, das tut einfach weh, gerade in den Gegenbewegungen offensiv. Du musst doppelt Meter machen bei potenziellen Entlastungen. Das hältst du nicht durch auf Dauer. Und also das hältst du nicht durch gegen Unterhaching oder gegen eine Mannschaft, die ähnlich steht wie Unterhaching. Vielleicht gegen den Abstiegskandidaten, ja, aber nicht gegen eine Mannschaft, die da oben sich festgesetzt hat. Und Haching macht das halt einfach überragend. Und das trotz des Fehlens von Fetsch.
Ja. Ja, also würde man jetzt einen Anti-Podcast-Prinzen des Spieltags wählen, ich glaube, Ron Berlinski wäre ganz weit oben dabei. Ja, das ist halt eine dumme Aktion gewesen. War sicherlich auch keine Absicht, aber was willst du machen? Ne? Ist halt rot. Ja. Und dann verlierst du das Spiel.
Ja. Und Essen, für mich keine Top-4-Mannschaft. Tut mir leid, Philipp.
Das ist jetzt immer sagen, ne?
Haching hat übrigens noch einen für mich ist das Ding jetzt damit durch.
Man darf bei Haching auch nicht vergessen, die haben natürlich noch ein Nachholspiel gegen Saarbrücken. Also wenn sie das gewinnen sollten, haben sie mit 46 Punkte genauso viel wie Münster auf 4.
Die sind voll drin im Rennen.
Absolut. Die darf man da nicht rausschreiben. Und Haching wäre so eine geile Geschichte, so nach dem Motto, mit Haching rechnet einfach keiner.
Ja. Also auch Essen will ich noch nicht komplett abschreiben. Es sind nur 3 zu Münster und es sind nur 7 zu Dresden. Komplett abschreiben will ich sie nicht. Aber ich finde, von der Konstanz ist Essen und Sandhausen schon die Schwächeren da oben. Dortmund nehme ich da mal raus, weil Dortmund ist halt eine zweite Mannschaft. Die nehme ich da einfach mal raus. Aber
Essen muss morgen zum Landespokal gegen Uerding. Das ist auch so ein Spiel, was ich mir gerne angucken würde, würde ich da wohnen. Aber leider ist das ein bisschen weit weg.
Ja, fahr doch hin.
Ich kann da morgen nicht einfach nach Uerding fahren.
Ja, okay, gut. Das ist halt auch ein Stück, ne?
Ja, und morgen, also erstens das, zweitens muss ich arbeiten und drittens streikt die Bahn. Also stimmt. Mehrere Gründe, warum ich da nicht hin kann.
Frag Philipp, ob er das auf YouTube live streamen kann.
Ich glaube, das wird auf YouTube live gestreamt. So, aber ich will auf YouTube interessiert mich das Spiel auch nicht. Ich will es halt, wenn im Stadion gucken. Also sportlich interessiert mich das nicht. Sorry.
Deswegen
also, ja, Philipp, irgendwo ein Landespokal-Viertelfinale. Ist mir relativ egal.
Schon cringe, wer Anfang März noch nicht im Finale steht, ne?
Ja. Was heißt Anfang März? Wir stehen seit, weiß ich nicht, wann war denn das Halbfinale? Seit Ende Dezember im Finale.
Kombacher Landespokal, Niedersachsen, Kirmespokal, ey.
Ja.
Ich glaub, wir haben genauso wie Regionalliga Nord, einfach alles hier oben Kirmes.
Ich glaube, wir haben gefühlt zwei Spiele gespielt und ich glaube, es waren auch zwei, lass es drei gewesen sein.
Ja. Aber ey, immerhin keine McDonalds-Liga wie in Frankreich.
Genau.
Das mal kurz eingeschoben.
Ja, die Liga McDonalds-Liga.
Ja, Liga McDonalds heißt das Ding. Und es gibt nur 20 Millionen, das ist halt nichts, aber gut. Das ist nicht relevant für hier.
Gut, dass wir keine Investoren in den Ligen haben. Naja.
Ja, aber wir müssen über einen Investorenverein sprechen. Ingolstadt gegen Köln.
Ja, wir müssen, ja, wir reden über den FC Ingolstadt, über den FC Audi-Stadt. Die aber verloren haben.
Ja, erzähl uns mal was sportlich.
Ja, sofort. Es begann mit einem Schuss von Seifert, der aber von Kölns Verteidiger geblockt wurde. Kopacz, der von Russo gefoult wird. Die Frage ist, ist das berechtigterweise ein Elfmeter?
Ich finde schon. Russo geht mit langen Beinen rein, Kopacz ist zuerst am Ball, ist kein böswilliges Foul, aber es ist halt ein Foul.
Das war das Ding am Strafraumrand, ne?
Ja, ja.
Ja, innerhalb. Das war für mich auch Elfmeter. Genau, Dittgen verwandelt den Elfer. Dann Fröde mit einer Grätsche gegen Marseiler, rot zurecht, ist die Frage.
Zwiespalt. Prinzipiell ja, aber wenn Fröde dann nicht über den Ball rollt mit seinem Fuß, dann trifft er nur Ball.
Ja.
Er rollt aber eben über den Fuß und trifft damit Marseiler auf Knöchelhöhe. Von daher ist es okay.
Recht. Warte mal, ist das nicht das Foul, wo du nochmal den Assistenten befragt hat?
Kann sein, dass es auch das war.
Ja, bin ich mir recht sicher, dass es das war.
Also Fröde anders als bei Frei und bei Kreuzer, geht Fröde hier halt nicht von hinten, sondern seitlich, wenn ich mich nicht irre, rein.
Ja.
Und er rollt halt mit seinem gestreckten Bein über den Ball.
Und ich glaube,
da nicht, und trifft dadurch Marseiler Höhe Knöchel. Wenn er da nicht über den Ball rollt, unglücklicherweise, dann trifft er nur Ball. So trifft er halt Marseiler am Fuß. Dementsprechend ist die rote Karte okay. Bisschen hart, aber okay.
Gut, es ging weiter. Voll pariert einen starken Schuss von Dittgen. Dann scheitert Kanuric ebenfalls an Voll. Koronkiewicz macht dann den Ausgleich. Lupus Cabral auf Becker und dann führt Köln auch schon mit 2-1. Marseiler fällt dann gegen Malone und es gibt erneut Elfmeter. Ist der berechtigt?
Ich finde ihn ein bisschen hart. Marseiler fällt, also will ihn halt haben, ne? Ja. Wie die anderen Elfer. Aber ja, gut.
Und Becker verwandelt den und somit gewinnt Viktoria Köln mit 3-1 gegen Ingolstadt. Und damit ist Ingolstadt wirklich absolut endgültig raus aus dem Aufstiegskampf.
Ich finde das Spiel sehr wild und sehr hart, ne?
Ja.
Wir hatten 2 Elfmeter, 10-mal gelb und einmal Platzverweis. Das ist eine gute Quote.
Wow, warum kämpft er? Und Viktoria zeigt mal wieder, sie können gegen jeden gewinnen und gegen jeden verlieren.
Ja, viel kann ich dazu nicht beitragen. Höchstens Maximilian Dittgen, ich glaube, erster Startelf-Einsatz nach längerer Verletzungspause, jetzt auch mit seinem ersten Tor dann nach Verletzung.
Ja.
Der war ja lange verletzt. Hatte ja letzte Woche Joker gemacht, jetzt diese Woche Startelf. Schöne Geschichte für ihn einfach, auch wenn er mit seinem Team verloren hat.
Mhm. Aber
für ihn persönlich ist das einfach ganz angenehm, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch. Genau.
Und Viktoria ist halt ohne Marseiler auch aufgeschmissen, ne?
Mhm.
Junge, der ist so untriebig, der ist so gut. Der spielt nächstes Jahr irgendwo zweite Liga. Oder hat der nicht sogar schon bei Nürnberg unterschrieben?
Boah, das ist eine gute Frage.
Für die kommende Saison?
Das weiß ich gar nicht.
Das gucke ich mal eben hier live nach. Luca Marseiler.
Ja, auf jeden Fall, gerade defensiv von Ingolstadt war das, ist es zu wenig. Das reicht nicht für den Aufstieg. Und ich bin gespannt, wie sie aufrüsten werden für die nächste Saison, ob sie nächste Saison Mitfavoriten sind, was ich sicherlich glaube. Ich sehe zwar dann, wenn es so kommt, Essen und, was habe ich gesagt? Essen und Sandhausen ein bisschen da vorne. Aber Ingolstadt auch wieder in der Verfolgerrolle und je nachdem, wie viel Geld sie in die Hand nehmen, weil sie können viel Geld in die Hand nehmen. Ja, kann da alles möglich sein. Aber in dieser Saison ist nicht mehr so viel möglich, zumindest aus unserer Sicht.
Also es scheint, als wäre Masaila... Also
ich habe diese Info nicht mitgekriegt.
Nee, er wollte im Winter, hat da keine Freigabe gekriegt, weil Viktoria keinen Ersatz für ihn gefunden hat.
Okay.
Er will aber wohl weg und eine Liga höher spielen. Also ich gehe davon aus, im Sommer wird er dann irgendwo in Liga 2, vielleicht sogar in Nürnberg aufschlagen. Kurz gucken, wie lange er noch Vertrag hat oder ob er ablösefrei im Sommer ist. Steht hier bei Kicker natürlich nicht. Aber in dieser Saison 11 Tore, 6 Assists in 26 Spielen mit einem Notendurchschnitt von 2,79. Also 17 Scorerpunkte, das ist überragend. 21 Mal ausgewechselt, kein einziges Mal eingewechselt. Das ist dafür, wo sie stehen, echt eine überragende Zahl.
Ja, absolut. Sind wir dann beim nächsten Sonntagsspiel?
Masaila wäre übrigens auch, das habe ich jetzt ablösefrei im Sommer.
Beim, ich glaube, oder lass mich lügen, größten, also was den, oh Gott, da kann ich jetzt nur lügen, dass beim Derby, was zumindest am nächsten aneinander ist.
20 Kilometer trennen Bielefeld und Verl, ja.
Ja. Also ich kann es jetzt bei den anderen nicht sagen, aber ich meine, ja, ich weiß nicht, wie weit es ist. Deswegen, ich wollte mich nicht aufs Glatteis begeben. Aber ich glaube, 20 Kilometer ist schwer zu unterbieten. Essen-Duisburg sind zumindest über die A40 23 Kilometer.
Also gerade so. Kann man das Derby nennen?
Luftlinie. Okay, 17 Kilometer. Okay, ich habe nichts gesagt.
Ja, wie weit ist denn Bielefeld?
Ja, deswegen habe ich Derby doch nur, deswegen habe ich, ich habe es auch extra eingeordnet nach dem Motto Derby in dem Sinne, dass es nah aneinander liegen.
Wie weit ist das denn Luftlinie, Bielefeld fern?
Ich meine 20, oder nicht? Haben sie das doch gesagt?
Bielefeld, ja, 20 Kilometer fern, liegen die beiden Städte auseinander.
Luftlinie. Haben die Luftlinie? 15 Kilometer Luftlinie sogar nur.
Ja, dann ist es näher.
Dann ist es sogar noch näher. Da habe ich doch was gesagt.
Ja, das ist ja einmal gefühlt ans andere Ende von Bremen aus Findorf.
Stimmt.
Das ist nicht weit.
Willst du uns mal sportlich einweisen, was da passiert ist?
Kann ich gerne machen, denn es ist Letzter gegen Vorletzter der Rückrundentabelle. Der Tabellenletzte Arminia Bielefeld trifft auf den vorletzten SC Verl. Und Respekt an die Bielefelder Fans und die mitgereisten Verler. Trotz der beiden schlechten und katastrophalen Ausgangssituationen, in denen sich beide Clubs befinden, waren 22.500 Zuschauer im Stadion. Das ist eine Ansage. Das ist eine gute
Ansage. Ja, mussten ja nicht weit fahren.
Nö, das nicht, aber ist trotzdem eine Ansage.
Ja, man unterstützt doch sein Team.
Ja, bei den Bielefeldern weiß man nie ganz so recht. Da gab es ja auch schon in der Vergangenheit Ausschreitungen par excellence. Aber ich möchte das mal hier
erwarte das
herausstellen als gute Leistung. Ging damit los, dass Lesser an Kersken scheitert, dann fällt Olszewski und es gibt einen Elfer für Bielefeld. Die Frage ist, ist der berechtigt?
Ja, der war berechtigt.
Gehe ich mit. Biancardi kann diesen nicht nutzen, denn unbehauen pariert. Dann ist es Bark, der wieder am starken Jonas Kersken scheitert. Bujelab mit einem Distanzschuss direkt auf unbehauen. Bark, sein zweiter Versuch, wird dann von Aluminium gestoppt. Winzheimer scheitert doppelt an unbehauen. Sessa spielt auf Lokotsch, der schießt den Ball allerdings übers Tor. Und Bujelabs Schuss kurz vor Schluss am Tor vorbei. So endet ein chancenarmes, relativ ereignisloses Spiel 0-0, was keinem der beiden Teams wirklich weiterhilft. Ferl genau. Kann damit aber tendenziell einen Tick besser leben als Bielefeld, weil Ferl immer noch auf, von der überragenden Hinrunde profitiert. Man jetzt aber sieht, was bei einem Club passiert, wenn der Dreh- und Angelpunkt im System, nämlich Oliver Batista Meier, raus ist.
Ja, in Bielefeld muss man sich absolut Sorgen machen. Also wir haben ja letzte Woche noch gesagt, Bielefeld muss ein so formschwaches Ferl schlagen zu Hause. Das haben sie nicht geschafft. Ich finde, der Trainerwechsel sollte jetzt passieren. Also nach so einem Spiel sollte der passieren. Also du musst das Spiel gewinnen, Punkt. Und wie gesagt, jetzt kommt ein schweres Spiel auswärts in Dortmund und auswärts in Mannheim. Das sind zwei wahnsinnig wichtige Spiele. Und dann erst zu reagieren, finde ich irgendwie falsch. Also du solltest eigentlich, ja, jetzt eigentlich schon zu spät, weil wenn ihr die Folge hört, ist Mittwoch, beziehungsweise wir nehmen das am Dienstag auf. Vielleicht passiert noch was im Laufe des Tages. Also vielleicht wisst ihr morgen schon mehr, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Kniert noch viel länger da bleibt, weil dieses Team braucht jetzt eine andere Stütze, braucht einen Impuls, weil so wie es aktuell läuft, läuft es darauf hinaus, dass Bielefeld nächste Saison in der Regionalliga spielt.
Ja, ich finde das wild, dass Ferler Trainer außerhalb von Ferl nicht funktionieren. Capretti hat das nicht hingekriegt, Kniert scheint das nicht zu können.
Ja, wie gesagt, bei Bielefeld muss man das ja auch nochmal einklammern. Ne? Also der Kader ist absolut miserabel zusammengestellt worden. Und
Dachte ich in der Saison nicht.
Ich konnte es nicht einschätzen, ehrlich gesagt. Aber so mehr und mehr man das gesehen hat, hat man schon gesehen, wo die Probleme lagen. Und eigentlich habe ich noch gesagt, für Bielefeld ist die Qualität zu hoch. Aber ich habe eigentlich auch gedacht, diese Qualität ist gut genug, um das formschwächste Team der Rückrunde. Ist das Bielefeld oder ist es Ferl?
Bielefeld ist das schwächste Team der Hinrunde, der Rückrunde.
Okay, ich dachte, Ferl wäre noch schwächer gewesen.
Nee, Ferl ist vorletzter.
Also ich sehe aktuell in der Form nicht, wie du Dortmund schlägst oder wie du Mannheim in Mannheim schlägst. Also ich würde jetzt reagieren, wenn ich Bielefeld wäre.
Also Bielefeld hat in der Rückrunde 5 Punkte geholt. 1 Sieg, 2 Unentschieden, 6 Niederlagen und ein Torverhältnis von 6-12. Bielefeld ist jetzt 18. in der Rückrundentabelle, hat 7 Punkte geholt. Ferl hat 7 Punkte geholt. 1 Sieg, 4 Unentschieden, 4 Niederlagen, auch 6-12 Tore. Und Ferl hat mit Oliver Batista Meier den absolut besten Spieler, den sie hatten, verloren. Weil in der Hinrunde waren sie 6. Also, Bielefeld war in der Hinrunde noch 13.
Wir können doch nicht wollen, dass Arminia wirklich nächste Saison es tatsächlich perfekt gemacht hat, die erste Mannschaft zu sein, die komplett durchgereicht wird in die Regionalliga und auch am Ende dann Regionalliga spielen muss. Ne? Paderborn hat es ja mal geschafft.
Muss aber nicht Regio spielen.
Genau. Dank. Weil dann 60 da war.
Ah, 60 war das.
Ja. Gefühlt ja. Besprechen wir das auch alle 2 Wochen.
Restprogramm, ne? Wer uns erst seit dieser Saison hört, nicht wundern, das machen wir jetzt jede Woche aufs Restprogramm gucken.
Naja, ich wollte es eigentlich noch ein bisschen hinauszögern und nur auf die nächsten gucken. Ja, 10 Spiele ist halt schon. Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Ist ja Dortmund, Mannheim. Und dann halt Pokal gegen Münster.
Und in der Liga? Nach dem Pokal? Duisburg.
Dann Duisburg, ja.
Schicksalsspiel.
Und das ist dann wieder. Also jetzt kommen 2 schwere Spiele und dann kommt das Spiel, was du gewinnen musst.
Also ich sag dir ehrlich, wenn du gegen Duisburg verlierst, dann steigst du ab.
Ja, dann steigst du ab. Und Duisburg, das ist auch Duisburgs Chance, ne?
Ja. Genauso wie Mannheims Chance jetzt auch ist.
Aber ich frage mich, wann soll denn der Moment sein, wenn du den Trainer wechselst?
Du musst jetzt.
Jetzt?
Also entweder du sagst halt, du schenkst das Spiel gegen Dortmund ab, weil du dir eh nichts errechnest. Dann lässt du Kniert da ins offene Messer noch laufen. Weil du die Euphorie eines neuen Trainers potenziell nicht kaputt machen willst.
Ja, und dann musst du gegen den direkten Konkurrenten Mannheim mit einem neuen Coach oder was?
Ja, aber lieber das. Also wenn du einen in der Hinterhand hast, ne? Wenn du da einen hast und dem sagst, pass auf, du wirst direkt nach dem Dortmund-Spiel übernehmen und musst gegen Mannheim, Pokal gegen Preußen, scheiß drauf, und also gegen direkte Konkurrenz Mannheim-Duisburg machen. Dann kann der sich ja jetzt theoretisch 2 Wochen intensiv auf Mannheim vorbereiten. der kann sich einschließen und nur Mannheim tot analysieren.
Ja.
Kniert musst du das ja tendenziell nicht mal sagen.
Ja, man hat da ja auch noch eine Woche Pause. Also das Pokalspiel ist ja an einem Wochenende. Das heißt, man hat theoretisch, wenn man nur die Liga betrachtet, 2 Wochen Pause vor Duisburg. Ich könnte mir vorstellen, dass Bielefeld da so hinschielt nach dem Mannheim-Spiel und dann sagt, gegen Duisburg haben wir 9.
Ja, aber was
ist, wenn... Und er kann sich im Pokal ausprobieren.
Ja, aber was ist, wenn Kniert sich gegen Dortmund rettet? Dann gewinnst du vielleicht gegen Dortmund, du verlierst gegen Mannheim, dann spielst du Pokal gegen Preußen, Kniert gewinnt das irgendwie und stehst du vor Duisburg da, ja, du kannst jetzt deinen Trainer, der 2 Spiele von 3 gewonnen hat, nicht schmeißen.
Dann würde ich ihn noch nicht schmeißen. Du bist halt so formschwach, dass ich aktuell sehe, wenn du jetzt wirklich einen Sieg holst gegen Dortmund, gegen eklige Dortmunder, dann kriegst du natürlich weiter Zeit. Dann das spielst du gegen Mannheim, wenn du das dann auch noch gewinnen solltest, sehe ich keinen Grund, warum du Kniert rauswerfen solltest. Du brauchst halt Impuls und wenn der eigene Trainer den bringen kann, dann behalt ihn. Aber ich sehe, also ich würde den jetzt machen.
Ich würde Dortmund abschenken, ich würde sagen, egal, komm, Schadensbegrenzung. Weil ich nicht den neuen Trainer potenziell gegen eklige Dortmunderei ins Messer laufen lassen wollen würde.
Ich schon. Wie gesagt, ich würde sagen, also am liebsten bekomme ich gleich noch in einer Stunde eine Push-Mail. Also ich weiß nicht, ich bin ein bisschen verbunden mit Bielefeld. Ich weiß auch nicht, warum genau.
Ernst Middendorp.
Ja, und Konsorten. Ich immer noch hoffe, aus Bielefelder Sicht, dass jetzt gleich eine Push-Meldung kommt, Arminia entlässt Mitch Kniart und hat direkt einen Trainer in der Hinterhand, der nicht Ernst Middendorp ist. Das, ja, egal, haben wir schon drüber geredet. Soll nicht passieren. Nein, aber ja, und dass dann Bielefeld nochmal einen Impuls kriegen kann, weil darauf, also es ist jetzt, du läufst da offenen Auges in diese Niederlagen rein, meiner Meinung nach.
Ja, das stimmt.
Klar, du hast diesen Sieg gegen Freiburg damals gefahren, aber ich habe dieses Spiel gesehen und ich habe noch gesagt, ich fand Bielefeld nicht extrem gut. Ich fand Freiburg einfach absolut gruselig schlecht. Also das war wieder so ein Freiburg-Spiel, wo ich dachte, da dachte ich gerade, die haben sich ein bisschen verbessert, sehe ich das Spiel und denke, oh mein Gott. Ja. Und das war nicht mal eine Spitzenleistung von Bielefeld. Also jetzt muss eine Änderung her.
Ja.
Wenn ich sage folgende Prognose, ich hoffe, dass Kniert mich jetzt, Kniert muss mich jetzt falsch, wie heißt das noch? Eines Besseren belehren, so, das muss mich jetzt eines Besseren belehren. Sollte er es nicht schaffen, glaube ich, ist es zu spät und Bielefeld. Gut, letzte Woche haben wir noch gesagt, Mannheim geht runter, ne? Die beiden.
Ich will nicht, dass ich, eigentlich will ich, dass beide nicht drinnen bleiben.
Ja, klar.
Genauso will ich aber auch, dass Duisburg drinnen bleibt.
Im direkten Duell sehe ich aktuell Mannheim vorne, gerade zu Hause.
Punkt. Wenn ich mir was wünschen dürfte, wer runtergeht, ne? Dann Freiburg, Dortmund, Ingolstadt. Und tut mir leid, liebe Ferler, aber Ferl.
Ich wollte gerade sagen, wie kannst du das nur sagen, aber ja, vermutlich hast du recht. Aber ich mag Ferl eigentlich.
Ja, oder Köln.
Ja. Ich will ja gar keinen nennen. Kann man nur Leute mit ärgern.
Erzähl uns mal was über das letzte Spiel, über den anderen.
Ja, über einen weiteren
Harry Potter.
Außenseiter-Sieg. MSV Duisburg gewinnt nämlich 2-1 gegen Borussia Dortmund.
Den Spiel habe ich per Ergebnis richtig getippt.
Oh, da habe ich, das weiß ich gar nicht, ob ich das... Habe ich doch, ich glaube, doch, warte. War das zweite Spiel, was ich da
Du kannst die Überraschung nicht 2-1 getippt haben, weil ich 2-1 getippt habe.
Nee, ich habe 2-1 Dortmund getippt. Okay, ich habe nichts gesagt.
Oh, ich hatte 2-1 Duisburg.
So, zum Spiel. Also, Ginczek scheitert an Simic und am Pfosten. Esswein knallt dann aber den Nachschuss rein. Dann erneut Ginczek, der auf Pledel und dann auch schon die 2-0 Führung für den MSV. Pledel mit einem Schuss übers Tor, Ginczek scheitert dann nochmal an der Latte. Michelbrink zwingt dann einmal Lotka zu einer Monsterparade. Und Papadopoulos dann mit dem Anschluss per Kopfball und dann trifft nochmal Elongo Yombo die Latte, Müller kriegt den Ball an den Rücken und dann im Nachfassen hat er den Ball dann doch sicher. Da hat man richtig gemerkt, da wurde so eine Münze geworfen bei der Situation, so, okay, heute soll der MSV gewinnen. Und er tut es auch und bleibt damit, und das war ein bombenwichtiger Sieg, also damit hat man 4 Punkte, weil eben zum Beispiel Mannheim auch gewonnen hat, bleibt man 4 Punkte auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Für Duisburg ist alles möglich. Und
ich finde, ja, Duisburg hat auch verdient gewonnen.
Finde ich auch. Also Duisburg macht sich auch in den letzten Wochen. Man kann noch so viel von Boris, noch so wenig von Boris Schommers oder so halten. Aktuell, die aktuelle Entwicklung. Also man sieht auch den Impuls dann jetzt, ne? Den ich jetzt bei Bielefeld zum Beispiel meine. Du brauchst jetzt einen Impuls bei Bielefeld. Bei Duisburg gab es ihn und ich kann mir durchaus vorstellen, wenn Duisburg so weitermacht, kann da was gehen. Also ab Duisburg halte ich Dinge für möglich. Du wahrscheinlich auch.
Ja, auf jeden Fall.
Aber da, wie gesagt, muss was passieren. Was ist die Rest? Ich wollte mal die nächsten Spiele angucken vom MSV. Jetzt geht es halt gegen Starke Hachinger, dann gegen Saarbrücken und dann gegen Bielefeld. Und ja, Bielefeld hat jetzt so wichtige Spiele vor sich. Ich kann nicht verstehen, wie man da jetzt am Trainer festhalten kann. Muss jetzt reagieren. Ich kann es nicht verstehen. Ich sag's nochmal aus Bielefelder Sicht. Das ist natürlich gut für den MSV. Ich glaube, dass bis dahin, wenn Bielefeld die Spiele nicht gewonnen hat, dann ein anderer Trainer da sitzt. Das ist ja immerhin am 30.03., da ist noch sehr lange Zeit. Ja. Der Boris Schommers könnte den MSV in der Liga, den Ligaverbleib erzaubern. Dann wird ihm noch eine Statue gebaut.
Ja, ey, da wirke ich dann aber eigenhändig mit.
Ja, also MSV, dem gönne ich alles. Also dem gönne ich den.
Ich auch.
Gönne ich den Klassenerhalt. Ja, über Dortmund brauchen wir jetzt nicht viel reden. Können nicht oben ganz dran bleiben, aber ja, Dortmund ist immer, wie gesagt, ist individuell eine der stärksten Mannschaften. War immer das Problem, dass der Verbund nicht gut funktioniert oder oft ein bisschen hakt und ja, aber die Einzelspieler, da braucht man nicht drüber diskutieren, wie gut die sind. Der MSV zeigt, dass es dann doch mit Geschlossenheit geht. Und zu Hause auch wichtig mal wieder.
Ja, das stimmt.
Möchtest du uns deinen Podcast-Sponsor für diesen Spieltag verraten?
Ja, kurz und schmerzlos, Max Dittgen.
Okay.
Hat man vielleicht so ein bisschen rausgehört. Lange Verletzungspause. Ja, Ingolstadt hat verloren. Aber er war lange verletzt und hat jetzt sein Startelf-Comeback gegeben. Von daher finde ich das in Ordnung. Und ich habe auch keinen, den ich sonst nehmen würde. Bis auf Dominik Baumann. Ich hoffe, dass du ihn nimmst.
Ne, ich habe einen aus demselben Spiel. Nämlich André Becker.
Auch gut, ja. Ist halt, ja, ist in Ordnung.
Ich habe halt gedacht, ja, Viktoria werden wir nicht allzu oft jetzt noch.
Ich glaube auch nicht, dass wir Ingolstadt noch allzu oft sehen.
Genau, klar, eins davon war jetzt ein Elfmeter. Aber haben halt eben Doppelpack gemacht und starken Gegner Ingolstadt geschlagen. Deswegen André Becker für mich mein Podcast-Prinz. Ich glaube, das kann man durchaus so sehen.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin halt auch nur auf diese sentimentale Schiene wieder gegangen.
Man hätte jetzt natürlich auch, was ich in Ginczek, ein S-Wein oder so nehmen können. Irgendein Duisburger. Aber weiß ich nicht. Irgendwie fühle ich gerade André Becker.
Ist ja auch in Ordnung. Dann schauen wir mal kurz ins Tippen, denn an der Spitze hat sich nichts getan. Marcel 1846 führt weiterhin vor NDSVM. Marcel hat aber nur 2 Punkte geholt, NDSVM hat 6 Punkte geholt. Wir haben einen neuen Dritten, denn Preußen-Hameln muss den Platz auf Rang 3 abgeben an Dustin. Dustin hat einen Punkt mehr geholt als Preußen-Hameln, ist jetzt punktgleich. Jeweils beide mit 326 Punkten. Ich habe mich wieder in die Top 30 zurückgekämpft. Ich bin auf Rang 29. 4 Plätze habe ich gut gemacht. 12 Punkte konnte ich holen. Spieltagssieger ist allerdings Chrysmo Pompas.
Genau, der ist leider bei mir in der Region.
Mit 14 Punkten.
Ich konnte auch ein paar Plätze gut machen, auf Platz 72. Mit 9 Punkten immerhin, das ist ganz gut. Komm, vielleicht kann ich Stahlschwein noch einholen. Der ist noch in Reichweite. Ich bin auf jeden Fall noch vor Philipp mit 6 Punkten Vorsprung. Das ist so meine Region. Also ich will unbedingt am besten vor Stahlschwein und Philipp kommen. Das wäre noch cool.
So um die 60. Um ja, die Rang 60 rangierst du. Ich bin in den Top 30. Ich greife nochmal oben an.
Ja, wir haben da unseren eigenen Fight da unten.
Ich glaube, ich bin dir enteilt.
Ich glaube auch.
Dann erzähl uns mal deinen ersten Tipp, Dynamo Dresden gegen 1860 München.
Ja, wie gesagt, ich glaube, dass Dynamos Ausrutscher ein bisschen zu sehr zu gravierend gesehen werden. Ich glaube, Markus Anfang kriegt jetzt Druck und zu Hause, sie werden das Ding gewinnen. Wenn auch nicht zu 0, 3-1.
Ich sag, Dresden verliert 3-2.
Dann bist du damit Dortmund gegen Bielefeld.
Dortmund schlägt Bielefeld 2-0.
Ich glaube sogar noch deutlicher, Dortmund schlägt Bielefeld 4-1.
Huiuiui.
Und schießt Kniert aus dem Amt.
Ja, Freiburg-Lübeck.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Freiburg kann sich da tatsächlich klug genug anstellen zu Hause und gewinnt das eklig 1-0.
Das ist mein Tipp, Mann. Ja, dann 2-1.
Dann bist du da mit Viktoria gegen Waldhof.
3-1 Mannheim.
Ich glaube auch, dass Mannheim das gewinnen wird, aber mit einem 2-1.
Regensburg-Ingolstadt.
Tja. Ich glaube schon, dass Regensburg noch ein paar Punkte liegen lässt, aber nicht gegen Ingolstadt. 2-1 Regensburg.
Du nimmst mir hier die ganze Zeit meine Tipps, ne?
Es tut mir leid.
1-0.
Da bist du dann mit Saarbrücken gegen Aue.
2-1.
1-1. Jetzt musst du mich fragen.
Preußen-Halle.
Ja, Preußenhalle. Ich sage ja, da werden echt viele Tore fallen. Wie geht dieses Spiel aus? 5-3.
Digga, das ist doch nicht dein Ernst.
Du willst nicht erzählen, dass das dein Tipp war.
Doch.
Ja gut, das tut mir leid.
4-2.
Achso, dann bist du mit Haching-Duisburg dran.
3-1 Haching.
1-1.
Dann sagen wir mal noch schnell was bei Verl Essen.
0-2.
Das ist doch nicht wahr. Sag mal, liest du meine Gedanken?
Du hast Bildschirmübertragung an. Nicht Spaß.
0-3. Digga, jeder zweite Tipp, also jeder Tipp, den du vor mir sagst, nimmst du mir wirklich mein Ergebnis.
Dann überlege ich mir jetzt erst was. Also ich schreibe jetzt einen Tipp für Ulm-Sandhausen hin und dann sagst du ihn, okay?
Ja.
Was nehme ich denn?
Also wenn du jetzt auch noch richtig liegst, dann spielst du bitte Lotto und gibst.
Okay, ich hab was hingeschrieben.
Ulm-Sandhausen 2-1.
Das habe ich original hier stehen.
Das ist doch nicht wahr.
Und gehe deswegen auf ein 2-2.
Ey, jeden scheiß Tipp musste ich ändern. Das ist bekloppt. Ich glaube, das hatten wir noch nie.
Nee, ich glaube auch nicht. Aber das ist gut, weil dann hole ich vielleicht mal ein paar Punkte.
Wild. Na ja. Gut.
Wer von Münster wird denn dein Podcast-Prinz?
Oh, gute Frage. Grodowski.
Ja, ich zugeben, ich habe ein bisschen gebaitet. Ich nehme Elonga Jombo von Dortmund.
Ja, aber ich hätte so oder so einen Ulmer genommen. Preußner.
Und damit sind wir am Ende der Folge.
Richtig. Mir hat es auf jeden Fall wieder eine große Freude gemacht. Wenn euch das auch eine Freude gemacht hat, dann würden wir uns doch über ein bisschen Feedback freuen. Das könnt ihr uns geben über Twitter. Da findet ihr uns unter @DorthVader und @AllAboutSport. Auf Insta findet ihr uns unter @243.podcast sowie mich unter @AllAboutSport. Ansonsten über unsere Kicktipp-Gruppe. Des Weiteren bleibt mir nur zu sagen, bleibt gesund. Habt Spaß am Wochenende beim Fußball. Geht ins Stadion, supportet eure Clubs, die brauchen es. Und ich bedanke mich fürs Zuhören, verabschiede mich bis nächste Woche und gebe damit zurück ins Studio zu Marco. Von mir gibt es nur noch einen. Ciao, ciao.
Ja, auch hier nochmal der kleine Hinweis auf unseren PayPal-Link, der unten in der Beschreibung ist. Da könnt ihr uns unterstützen. Das Geld fließt zu 100% in die Finanzierung des Trikots. Und ja, wenn was überbleibt, dann werden wir das auch irgendwo, ich sag mal, nicht, werden wir transparent machen, wo es hingeht. Genau. Und dann wollte ich noch sagen, sagt uns gerne und eure Meinung zu Arminia Bielefeld und Mitch Kniart, wie ihr das seht, das würde mich echt interessieren. Also ob ihr sagt, er sollte bis zum Ende, ja, er sollte die Chance kriegen, er sollte jetzt gehen, er sollte noch 2 Endspiele kriegen, wie auch immer. Gerne eure Meinung dazu. Vielleicht mache ich auch wieder eine Spotify-Umfrage. Ja. Oder schreibt uns gerne bei Twitter. Das würde mich persönlich sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Und dann kann ich nur sagen, geht wieder ins Stadion. Und bis nächste Woche. Ciao.